Erinnert sich noch jemand dran? ChatGPT und Perplexity sind viel besser als Google, weil da super viele gesponserte Links und alles geht den Bach runter, weil es ist alles nur noch irgendein Treffer, der bezahlt wird. Tja, große Überraschung, ChatGPT und vermutlich auch Gemini bekommen Werbeanzeigen. Tja, wer hätte das gedacht? Klar, noch sind es keine gesponserten Links, aber das warten wir lieber mal ab. Denn das ist ja eigentlich nur die logische Konsequenz einer Ökonomie, in der Milliardeninvestitionen irgendwann mal endlich Rendite bringen müssen. Wer ernsthaft geglaubt hat, künstliche Intelligenz bliebe für immer eine schöne Spielwiese, hat die Spielregeln digitaler Geschäftsmodelle wohl noch nie wirklich verstanden. Die Versprechungen der Werbefreiheit kennen wir ja noch von Streamingdiensten oder WhatsApp. Und da wissen wir alle, was daraus geworden ist. Jeder zahlt heute neuerdings oder es gibt Werbung. Gleichzeitig feiern jetzt alle diese Wrapped-Formate, die eigentlich auch nur Werbung sind für den entsprechenden Streamingdienst, obwohl sie meistens nicht wirklich mehr liefern als ein bisschen Selbsterkenntnis mit einem Share-Button. Wie kann man das also alles besser machen und vor allen Dingen für das eigene Marketing schöner nutzen? Wer außerdem wissen will, ob Video- oder Audio-Ads besser funktionieren, wie unterschiedliche Bewertungsformen auf Nutzerinnen wirken und auf welche 35 Marketing, in denen garantiert keine KI kommt, der sollte dranbleiben. Wunder, Wunder, keine große Überraschung, ChatGPT und Gemini wahrscheinlich demnächst auch, so tönt es ein wenig von den Dächern, wird Werbung bekommen. Tja, ich sag mal so, Milliardeninvestitionen und ein paar hundert Millionen NutzerInnen, die ein wenig Geld da lassen, das amortisiert sich am Ende nicht und irgendjemand möchte auch gerne sein Geld irgendwann mal zurücksehen. Das kennen wir alle, man nennt es Neudeutsch auch Entschittification, aber es ist tatsächlich immer derselbe Weg und angeblich werden keine Daten verkauft, sensible Sachen werden nicht weiter damit beachtet, wie immer das alles nennen mag, da gibt es eine ganz schöne lange Liste auf mehreren Sprachen, auch bei OpenAI, wo sie erklären, was da alles passiert und was nicht passiert. Natürlich gibt es auch direkt ein neues Abo, das nennt sich dann Go und das dann mit Werbung und klar, es gibt hier, muss ja immer der Nutzen hervorgestellt werden und wir machen das alles nicht, um Geld zu verdienen, sondern hey, guck mal, es gibt auch ein neues Angebot. Es ist immer das Gleiche und natürlich ist es genau jetzt auch wieder so. Auch wenn es jetzt heißt, es gibt keine gesponserten Quellen oder gesponserten Links sozusagen darin. Ich orakel jetzt mal, das wird auch irgendwann noch in den nächsten 2 Jahren kommen. Dann natürlich mit so einem kleinen Feigenblatt, das da so dran steht, Anzeige oder gesponsert oder wie auch immer, dann kann man schnell übersehen. Alles wird genauso wie bei Google, das kann man jetzt schon von ausgehen. Und die Modelle lassen sowieso nach, sie, sag ich mal, erodieren so ein bisschen, rosten ein bisschen vor sich hin. Also ich bleib dabei, wenn man konsequente Sachen machen möchte, sind die Large Language Models nicht wirklich was. Ich habe ja schon davon berichtet, ich versuche diesem eigenen GPT, den man gebaut hat oder den ich gebaut habe, seit Wochen bestimmte Ausdrücke auszutreiben, die man übrigens auch die ganze Zeit bei LinkedIn liest. Ja, es lässt sich nicht konsequent was rausbringen und das an die eigene Unternehmenssprache anzupassen ist nicht so einfach und auch an die eigene Sprache. Und egal, wie viele Dokumente man da abwirft. Da habe ich im nächsten Newsletter was zu. Es gibt eine neue McKinsey-Studie. Was, McKinsey? Nee, PricewaterhouseCoopers. Die natürlich CEO-Befragungen jährlich macht. Und man hat das jetzt wieder gemacht. Und tatsächlich kam daraus, dass die meisten künstliche Intelligenz einsetzen, aber enttäuscht davon sind vom Output. Beziehungsweise sich mehr erhofft haben. So viel zu KI, so viel zu dem ganzen Thema. Ja, wir werden jetzt alle mit Werbung leben müssen. Kommen wir aber zum ersten eigentlichen Thema, nämlich diese ganzen Wrapped-E-Mails, die man seit neuestem bekommt. Angefangen natürlich mit Spotify und das ist natürlich auch am Anfang ganz lustig. Tatsächlich haben viele Unternehmen sich dem angeschlossen und bringen eigene Wrapped-Formate raus. Das ist längst so ein Trend geworden, dass man halt einfach das Jahr nochmal aufarbeitet mit dem, hey, das hast du geschafft, das waren deine Lieblingsassets, die du benutzt hast, etc. Ehrlich gesagt, das meiste interessiert auch nicht. Also das guckt man sich an und löscht das. Das regt noch nicht mal zum Teilen an. Jetzt habe ich was Gutes gefunden bei Email Love, wie man das tatsächlich nutzen kann fürs eigene Marketing, um da eine bessere Kundinnenbeziehung halt herzustellen. Und dafür sollte es ja eigentlich auch da sein. Ich finde es eigentlich ganz nett. Ich finde auch die Spotify-Sachen, da wird jetzt so ein bisschen drüber hergezogen. Ich finde es eigentlich tatsächlich eine nette Sache, auch wenn es nicht aktuell meine Sachen widerspiegelt. Aber es ist ein guter Kanal, weil es ist halt nicht abhängig vom Social-Feed, was ja schon mal sehr gut ist. Es ist nicht vom Algorithmus abhängig. Und es zeigt jetzt zumindest bei den Erhebungen bei E-Mail-Love, dass solche E-Mails tatsächlich hohe Öffnungsraten haben, was ja auch schon mal super ist. Und dass viele aber so ein bisschen falsch angelegt sind. Da sind keine klaren Call-to-Actions, zum wirklich dann das in Social zu teilen. Die Assets sind nicht wie bei Spotify so richtig schön umgebrochen und sowas, sondern ist eher so eine persönliche Information. Also die Shareability ist nicht hoch. Das sollte man als erstes natürlich im Blick haben dabei. Und was ich ganz gut finde, ist, dass man das Format tatsächlich auch noch ein bisschen anders denken kann. Man muss es ja gar nicht jährlich machen. Man kann wöchentlich machen, man kann es monatlich machen, man kann andere Datensachen als Basis heranziehen. Zum Beispiel Lieblingsinhalte der Woche, persönliche Trends, sowas halt. Man kennt das so ein bisschen ja von anderen Apps. Also da gibt's ja noch mehr, was man als E-Mail verschicken könnte von Daten, von NutzerInnen, die man hat, die gleichzeitig aber auch Mehrwert da bieten. Ja, es muss halt nicht nur so eine, sag ich mal, Abschlussfolie in einer PowerPoint-Präsentation sein, die dann quasi nochmal ein Recap des ganzen Meetings macht. So ungefähr. Also von daher, eigentlich ein gutes Format. Links sind wir in meiner Beschreibung, ne? Klar. Aber da gibt es noch mehr Möglichkeiten und wie gesagt, denkt da mal ein bisschen weiter, was so Rap-Formate angeht. Weil tatsächlich zeigt sich, die Leute möchten das, denen gefällt das. Kann man ja mal für sich nutzen. Ja, kommen wir zum zweiten Thema dieser Ausgabe. Und zwar Audio-Ads versus Video-Ads. Was performt besser? So im Podcast-Kontext. Und das ist ganz spannend. Das ist eine Untersuchung von 1000 Podcast-Kampagnen von Oxford Road und Podscribe. Und das hat ein paar sehr interessante Erkenntnisse gebracht, finde ich. Zum Beispiel schneiden beim Triggern von Käufen reine Audio-Podcast-Werbung immer viel, viel besser ab als Video-Werbung bei YouTube. Nämlich da tatsächlich zwischen 18% und 25%. Der entscheidende Faktor ist hier weniger, dass es Bewegtbild ist, sondern dass Podcasts und Videopodcasts wie jetzt der hier, anders konsumiert werden. Videosachen werden eher tatsächlich nebenbei konsumiert. Und das Erlebnis Audio ist tatsächlich ein bisschen immersiver. Man hat es auf den Ohren, kann sich leicht erklären, merkt man vielleicht auch an sich selber. Man ist da aufmerksamer, man hört mehr zu, man ist mehr drin, auch in den ganzen Geschichten und dem, was da erzählt wird, wenn eben einem was ins Ohr flüstert sozusagen. Wogegen Bewegtbild halt natürlich auf zwei Ebenen abläuft, sowieso schon, und gleichzeitig man das auch eventuell macht, während man andere Dinge macht und nur so bedingt hinschaut. Geht zum Beispiel mir so, ich mache das halt oft beim Kochen oder beim Gemüseschnibbeln oder sonst was und dann läuft es halt einfach nebenbei und dann ist man nicht so aufmerksam für Werbung beziehungsweise für die Anzeigeninhalte. Das stützen tatsächlich noch mehrere andere Studien und die Audioformate punkten da einfach generell schon und natürlich deswegen auch die Anzeigen. Das heißt, man sollte in seinem Media-Mix vielleicht ein bisschen mehr auch auf Audioformate wieder gehen. Stichwort klassische Radiowerbung, nur anders. Und sich nicht vielleicht unbedingt so sehr auf die Videoformate konzentrieren, die man sowieso schon produziert hat und dann einfach dafür nochmal abwandelt. Deswegen geht vielleicht da mehr rein in Audio. Und ja, bedenkt es auch in der Planung im Mediamix, da vielleicht mehr auf Audio-Podcast-Werbung zu gehen. Das hängt natürlich auch ein bisschen von der Zielgruppe ab. Dann natürlich auch immer genau hinschauen. Fand ich eine gute Erkenntnis. Ja, das dritte Thema ist auch ein wenig KI. Ja, das dritte Thema hat auch ein bisschen was mit KI zu tun, nämlich, ich weiß nicht, ob es ein paar Leute mitbekommen haben, aber bei mir geistert es ziemlich häufig durch irgendwelche Newsletter beziehungsweise auch LinkedIn-Posts, dass man tatsächlich, um KIs auf der eigenen Webseite beziehungsweise dem eigenen Blog zu befriedigen sozusagen, richtig zu füttern, sollte man seine Inhalte in kleinere Snippets zerlegen, die auch vielleicht mehrfach posten in anderen Varianten und quasi so eine Frage, also auf eine bestimmte Frage eine Antwort zu geben und die dann auch klar komprimiert zu machen, anstatt das in einem langen Blogartikel, wo man mehrere Seiten des selben Themas beleuchtet. Das ist mir schon so ein bisschen aufgefallen, dass das dem widerspricht, was ich auch auf anderer Seite gelesen habe, nämlich wo es heißt, nee, was für Menschen gut ist, ist natürlich auch für Google gut und ist auch damit auch für KI gut, nämlich man hangelt sich an einer Frage entlang und bringt auch mehr Input. Also ich meine, so dumm kann auch keine KI sein, dass man das so mundgerecht machen muss. Da also einen Treffer innerhalb eines Textes sollte man schon noch finden. Schaffen sie meistens auch. Wie gesagt, das geistert so ein bisschen rum und ich habe mich auch gefragt, schadet das eher? Bringt das was? Jetzt gibt es dazu eine Aussage und zwar von Danny Sullivan. Der war lange Zeit Search Liaison Officer wahrscheinlich. In Amerika sind ja alles Officers, bei Google. Und hat sich in dem Search of the Record Podcast, hat er sich da mal ein paar der Tipps vorgenommen. Und er warnt tatsächlich ausdrücklich davor, Inhalte in diese kleinteiligen Häppchen zu zerlegen. Nur wenn man dann glaubt, dass die Large Language Models oder die Google KI-Ergebnisse dadurch ein bisschen besser befriedigt werden. Seine Aussage ist dabei wirklich ziemlich klar, Google wolle genau das nicht und fördere das auch nicht. Also, ne, das ist nicht so, dass da so eine geheime Ecke in dem Google-Algorithmus ist, der dann wiederum das abficht und dann der eigenen KI wieder zuwirft. Er hat dazu auch mit mehreren Ingenieuren da gesprochen und die haben alle gesagt, nee, ist nicht so. Das könnte zwar kurzfristig zu einer gewissen Steigerung oder so einem Effekt führen, würde langfristig aber tatsächlich die ganze Wertung sozusagen nach unten ziehen. Und ja, es ist genau das, was die anderen Tipps sagen. LLMs nehmen sich die Inhalte schon so auch, wie Menschen das gesucht haben. Das heißt, daran hat sich nichts geändert, ne? Unterm Strich kommt mir das ziemlich bekannt vor, ne? Das war auch früher so bei den ganzen SEO-Sachen so, ja, man muss das machen und dann ist der Algorithmus besser für die, man muss das machen und dann kommt das eine Seite höher oder drei Suchtreffer höher und dann kann der Algorithmus das besser finden. Das ist alles so ein bisschen diese, wie soll ich das sagen, Götzenbeschwörung. So, die man passiv ableitet. Wenn ich jetzt das mache, dann passiert vielleicht das, aber doch nicht, dann mache ich was anderes und dann passiert das. Wie soll ich sagen? Macht es einfach für Menschen, die suchen nämlich immer noch und daran werden sich auch bis auf Weiteres alle anderen Tools orientieren, weil sie wollen ja wiederum Menschen etwas geben als Antwort. Also, bleibt dabei, wie ihr es bisher gemacht habt. Es gibt nicht wirklich einen Grund, da was zu ändern. Beziehungsweise, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt, ändert was dran und schreibt tatsächlich eher für Menschen und nicht versuchen, solche technischen, solche sehr technokratischen Artikel zu schreiben. Hangelt euch an der Frage entlang. Fragt euch, was erwartet ihr selber, wenn ihr mit einem bestimmten Problem oder mit einer bestimmten Fragestellung auf einen Artikel kommt? Was erwartet ihr, wo die Infos kommen? Kommen wir jetzt zur Studie der Woche. Und die ist diesmal ziemlich interessant, weil sie sich wissenschaftlich mit Bewertungen befasst. Nämlich, man kennt das so ein bisschen, es gibt inkrementelle Bewertungen, also eins nach dem anderen. Kennt man so ein bisschen von Amazon. Dann gibt es noch den Durchschnittswert. Das sind dann sowas wie die Sterne, 4,5 Sterne, die sich aus allem kumulativ zusammensetzen. Also, was ist besser? Also, Entschuldigung, eine Sache habe ich unterschlagen. Es gibt da noch nicht, ne? Entschuldigung, eine Sache habe ich unterschlagen. Es gibt natürlich noch eine Kombination von meinen Sachen. So ein bisschen wie Amazon das halt ja auch macht. Aber welche Sachen wirken besser, beziehungsweise wie wirken sie in unterschiedlichen Szenarien? Und das ist schon sehr interessant, weil es gibt nämlich tatsächlich Auffälligkeiten, nämlich bei negativen Abweichungen. Ein schlechter Wert wirkt sich deutlich schlechter aus, wenn er in einem aufgerundeten Durchschnitt sozusagen aufgeht. Während das, besonders auffällig ist das nämlich bei negativen Abweichungen. Ein einzelner oder zwei schlechte Werte wirken sich deutlich weniger auf. Besonders auffällig ist das bei negativen Abweichungen. Ein einzelner oder zwei schlechte Werte wirken sich deutlich weniger aus, wenn sie in einem aufgerundeten sozusagen Durchschnittsergebnis aufgehen. Dann fällt es halt nicht so auf. Während bei einer inkrementellen Darstellung das eventuell viel stärker negativ hervorsticht. Und dazu führt, dass Kundinnen sagen, oh Gottes Willen, nee, dann will ich das nicht. Kennst auch so ein bisschen, tatsächlich jetzt schon wieder Stichwort Amazon, aber man kennt so ein bisschen, da ist dann dieser eine negative Kommentar, oder auch bei Booking.com und wie das alles heißt, dieser eine, auf den man sich dann stürzt und sagt, ach so, ja nee, dann ist das Restaurant vielleicht doch nichts. Nur weil jemand vielleicht einen schlechten Tag hatte oder zwei Leute zusammen getroffen sind, die einen schlechten Tag hatten und jetzt muss unbedingt eine Bewertung geschrieben werden. Zudem kommt natürlich da dazu, dass gerade bei bestimmten Szenarien, wie jetzt Restaurant besuchen, sehr oft Leute dann kommentieren, wenn sie eine schlechte Erfahrung vermeintlich gemacht haben und keine gute. Das reißt ja eh schon mal den ganzen Wert ein bisschen nach unten. Die Autorin zeigen da schön, dass solche kumulativen Ansätze so eine Pufferfunktion haben können. Das heißt, sie verhindern, dass diese Negativitätsspirale einsetzt und glätten das so ein bisschen. Das heißt, man muss gut gucken, wo man das halt einsetzt. Inkrementelle Formate lohnen sich tatsächlich da, wo es um sowas wie Fortschritt und Leistung und Lernkurven und sonstige Sachen angeht, wo dann wirklich detailliert zu sehen ist, was, wann, wie nicht gestimmt hat beziehungsweise positiv geworden ist, so solche Sachen. Das funktioniert halt tatsächlich ganz gut. Und überraschend ist, dass so eine kombinierte Darstellung nicht ausgleichend wirkt. Also nicht so ausgleichend, wie ich jetzt im Vorfeld auch angenommen hätte. Nämlich die NutzerInnen orientieren sich dann trotzdem am extremsten Wert. Und das gleicht das dann halt nicht so richtig aus. Also man muss jetzt schon schauen, wo man in welchen Szenarien welche Darstellung wählt. Und ich lese jetzt so ein bisschen raus, kumulative Sachen sind da ganz gut, bei dem anderen sind die ganz gut. Allerdings eine kombinierte Darstellung ist vielleicht ein bisschen heikler, kann nicht unbedingt kaschieren, wenn es mal richtig schlecht läuft. Aber was die Studie ganz deutlich zeigt, ist, dass das Ganze keine reine UX-UI-Entscheidung ist. So sie, ja, das finde ich jetzt aber besser da. Und wir haben gelernt, dass die Leute, wenn sie auf die Webseite gehen, das dann da erwarten und so soll das dargestellt sein. Sondern, dass tatsächlich auch die Psychologie dahinter beachtet werden muss. Und ja, das ist eine interessante Studie. Ich habe noch einen anderen Artikel verlinkt, der das auch noch mal ein bisschen aufarbeitet, dass man sich nicht ganz durch diesen wissenschaftlichen Fachjargon durchackern muss. Interessante Studie. Wie gesagt, wenn es um Bewertungsdesign geht, schaut genauer hin und schaut vor allen Dingen, für welchen Use Cases es ist und wie ihr das Ganze auch vielleicht so ein bisschen steuern wollt, wenn negative Bewertungen reinkommen. So, bevor wir jetzt zu den 35 super tollen Marketing-Ideen für 2026 kommen, habe ich noch einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es ja hier noch den Kreativ Corner Talk Podcast. Da rede ich in der aktuellen Folge mit Laura Kümmel. Die ist gerade von dem nasskalten Hamburg ins meistens sehr viel wärmere Barcelona gezogen. Wir reden in einem sehr interessanten Gespräch über ihre Karrierewege durch verschiedene Agenturen, wo sie mal gelandet ist, wie ihre Planung ursprünglich mal aussah, wie es in der Realität war mit der ganzen Karriere, wie sie im Package Design angefangen hat, mittlerweile seit 5 Jahren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, selbstständig ist. Und jetzt eben diesen neuen Schritt gewagt hat, nämlich ins Ausland zu gehen und nach Barcelona und dort ihr Design-Business sozusagen weiterzumachen. Ja, wie gesagt, wir reden über super viele Sachen, über kreative Blockaden, wie man mit Inspiration umgeht, alles, was kreative Menschen generell so ein bisschen beschäftigt und wie gesagt, auch über den Umzug nach Barcelona. Vielleicht machen wir dazu übrigens auch nochmal einen zweiten Teil, da fällt mir gerade auf, wäre eine ganz gute Idee. Ist eine sehr interessante Folge und nächste Woche, das erzähle ich hier schon mal, wird es einen Talk mit Lukas Heinzer geben. Der ist nicht nur ehemaliger Chefredakteur des Bildbox, schreibt viel über Popkultur, ist unter anderem auch für Social Media beim Morgenmagazin etc. zuständig, sondern hat auch mehrere Bücher, ich glaube jetzt bald sind es 2, über den Eurovision Song Contest geschrieben. Und da war er tatsächlich die rechte Hand von Peter Urban, beziehungsweise jetzt dem neuen Moderator. Alles, was so Social Media Themen da anging, hat er halt gemacht. Ja, das ist wirklich ein langer, langer Talk über Popkultur, Bücher schreiben, alles Mögliche. Es wird sehr interessant. Freut euch drauf. Also dann schaltet nächste Woche ein. So, kommen wir jetzt zu den 35 Marketing-Ideen, die tatsächlich 2026 mal was Neues sind und auf die garantiert keine KI kommt. Der Artikel ist von Tom Orbach und das ist vom Blog Newsletter, bin mir nicht gerade nicht ganz sicher, marketingideas.com. Und er hat eine ziemlich umfangreiche Sammlung da zusammengestellt von so tatsächlich ganz kleinen, teilweise auch Marketing-Ideen, die so Mini-Marketing-Maßnahmen sind, die er aber ganz gut einbauen kann. Und viele wirken auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen banal, beziehungsweise auch teilweise absurd. Aber darin, finde ich, liegt genau die Stärke, denn sie sind Dinge und Maßnahmen, auf die wirklich keine KI kommt, auf die man manchmal vielleicht auch selber nicht kommt. Oft sind es halt Transferleistungen aus anderen Bereichen, die er halt dann da übernommen hat. Und da sind viele gute Beispiele dabei, die auf den Überraschungseffekt setzen, die Neugier erzeugen bei den Rezipientinnen, die aber auch so nicht so frictionless und nicht so reibungslos sind wie allzu glatte Trendthemen und Sachen, die KI einem auch oft genug empfiehlt. Vieles davon geht tatsächlich von so einer Performance-Logik, Stichwort auch da wieder Social Media, von dieser Performance-Logik halt weg, die ich auch mittlerweile, ehrlich gesagt, nicht mehr sehen kann und auch oft genug kritisiere. Was bringt es mir auf, ein Trendthema aufgesattelt zu haben bei TikTok, was mit meiner Marke überhaupt nichts zu tun hat. Und nur um danach zu sagen, ja, wir hatten aber einen super Reach damit und das haben so und so viele Leute gesehen und die Views. Was soll ich jetzt sagen? Bringt da trotzdem nichts, hat nichts zur Marke und passt. War ja schön, dass bei TikTok halt performt hat. Aufmerksamkeit für nichts. Er geht das Thema halt anders an. Da geht es dann um Dinge, die Menschen tatsächlich interessieren, wenn sie mal 5 Minuten von diesem Screen die Augen abwenden können. Nämlich reale Touchpoints, echte Gesprächsanlässe, sowas wie kleine Geschenke, physische Dinge, Sachen, die einprägsam sind, die wahrgenommen werden und die jenseits von so einem Algorithmus-Empfehlungslogik-Ding funktionieren. Und das ist ja schon mal ehrlich gesagt was, womit man sehr stark hervorstechen kann im Moment. Irgendwie hatte ich den Eindruck, und das ist auch unten unter den ganzen Tipps so ein bisschen sein Fazit, dass auch ein Gegenentwurf zur allgemeinen KI-Euphorie sein soll. Er macht nämlich deutlich, dass die wirksamsten Marketingmaßnahmen der nächsten Jahre höchstwahrscheinlich die werden, die eine KI halt eben nicht kann. Wo Menschen gefragt sind, wo Erfahrung gefragt ist, wo Gespür dafür gefragt ist, was man wo wie machen kann. Und vor allen Dingen, wo, was ich eingangs erwähnt habe, wo man aus anderen Kontexten heraus eine Idee nimmt, die für sich umändert und dann in eine Marketingmaßnahme umsetzt. Und das kann tatsächlich eine KI nicht und wird es auch wahrscheinlich als Large Language Model erst recht nicht auf längere Zeit auch nicht können. Das heißt, guckt euch die 35 Tipps an, guckt mal, was ihr davon nehmen könnt. Wandelt sie auch um. Wie gesagt, wir sind Menschen. Wir können Dinge einfach ändern. Wir können das. Viel Spaß damit. So, kommen wir zum Ende nochmal zum YouTube-Video der Woche. Obwohl eigentlich der Podcast ja schon ein YouTube-Video der Woche wäre, aber das ist diesmal von Vanessa Wingard und sie ist eine schwedische Softwareentwicklerin, die sich in ihrem Kanal kritisch mit Tech-Themen auseinandersetzt. Dem Kanal folge ich schon was länger, da sind super viele interessante Sachen drin, wenn man sich tatsächlich auch so ein bisschen für Tech-Themen interessiert, aber auch mal so ein bisschen hinter den Hype, beziehungsweise auch Jahre später oder Monate später nochmal dahinter schauen will, was war denn jetzt wirklich und was hat's wirklich gebracht? Und wo sind vielleicht auch so Stellen, wo wir in eine falsche Richtung rennen? Damit beschäftigt sie sich sehr viel und mit gutem analytischem Verstand, würde ich mal sagen, und analytischer Vorgehensweise. Es macht Spaß, sich das anzugucken und liefert immer ganz gute Argumente auch, dass man vielleicht ein diffuses Gespür hatte, dass da was nicht stimmt und sie deckt schon ganz gut auf, was da wirklich nicht stimmt. Und diesmal beschäftigt sie tatsächlich mit dieser ganzen KI-Euphorie der letzten, na sagen wir mal 2025. Was ist davon wirklich geblieben? Ich hatte es ja auch oft genug in den Newslettern. Unternehmen XY stellt Marketing komplett auf KI um. Wir brauchen keine externen Agenturen mehr, das machen wir hier alles selber, die ganze Asset-Produktion, das schrubben wir alles mit KI. Die ganzen Ideen auch, wir brauchen nur noch 2 Leute, die das Ganze steuern. Zack. 50 Leute ersetzt und externe DienstleisterInnen sowieso. Oder wir lassen jetzt hier alles von KI intern erledigen und unsere ganzen Chat-Systeme laufen über KI, hören die ganze Customer Care darüber und das ganze Sales sowieso. Und sie hat sich mal angeschaut, was da jetzt eigentlich geblieben. Und natürlich ist es so, dass in den letzten Monaten sehr, sehr viele Leute gerade in Amerika ihren Job in der Tech-Branche verloren haben und es Massenentlassungen gab, die man dann natürlich oft genug genau damit begründet hat. Mit so, oh, wir haben ja jetzt KI, dann brauchen wir die ganzen Leute nicht mehr, dann können die halt gehen. Sie hat sich dem halt mal so ein bisschen angenommen und stellt natürlich fest, naja, das ist auch so ein bisschen AI-Washing, wie sie es nennt. Das ist ein ganz guter Begriff, finde ich. Man kann gleichzeitig sagen, hey, guck mal, wir sind wahnsinnig innovativ und wahnsinnig fortschrittlich, wir benutzen jetzt auch dieses KI-Ding. Und guck mal hier, Investoren, toll, super, und kann gleichzeitig damit so ein bisschen verdecken, dass man eigentlich Leute entlassen musste, weil man sich verkalkuliert hat, beziehungsweise weil solche Arbeitsmarkteffekte sowieso eingeschlagen sind, Stichwort Inflation, Rezession, Überhang nach 2020 sozusagen, als man viele Leute eingestellt hat, man baut jetzt Büros ab, etc. Ne? Viele Faktoren kommen da zusammen und damit kann man das so ein bisschen verdecken und kann halt sagen, ja, aber nicht machen wir das wegen KI, weil die ersetzt bei uns alles. Tatsächlich ist das dann so eine schöne, passende Erklärung, ist ein schönes Narrativ, ist aber nicht wirklich oft genug der Fall. Und sie hat sich auch angeschaut, was ist denn da eigentlich draus geworden aus diesen ganzen super-duper Ankündigungen. Und vielfach ist es tatsächlich so, dass das halt tatsächlich stillschweigend wieder zurückgerudert wurde. Und selbst da, wo man großartig KI angeblich einsetzen wollte, weil stellt sich raus, Kunden mögen nicht mit dem Chatbot reden und die mögen noch weniger mit einem KI-Chatbot reden. Und wer diese Erfahrung in den letzten Monaten mal gemacht hat, also ne, diese, ich habe ein Problem, man muss ja nicht unbedingt direkt mit Menschen sprechen. Da sind ja oft genug Fälle, sage ich mal, wo ein Chatbot schon mal Sachen beantworten kann, weil die trivial sind. Aber die passieren halt gerade. Sowas wie, keine Ahnung was. Es gibt eine Störung beim Dienst, wenn ich in dem Ding reinschreibe, hey, der Service funktioniert gerade nicht, kann der direkt automatisiert zurückgespielt werden. Alles klar, hey, wir haben gerade eine Störung. So, da brauche ich keine Mitarbeiterinnen für. Und das ist ja noch ganz okay, aber tatsächlich hat es in den letzten Monaten oft genug Ausmaße angenommen, die halt nicht mehr feierlich sind, wo ich dann stundenlang mit einem Bot, offensichtlicherweise einem KI-Sprachmodell, chatten musste, der absolut nicht verstehen wollte und nicht verstehen konnte, wo jetzt mein Problem liegt. Und mit viel Glück dann nach einer halben Stunde gesagt hat, ah, ich habe das mal weitergeben, hast du mal eine E-Mail-Adresse für mich, dann kontaktiere ich dich, beziehungsweise ein Mensch kontaktiert dich dann und nimmt sich dessen an. Das hätten wir natürlich schon viel früher haben können. Und natürlich ist es frustrierend und komischerweise haben Leute auf sowas keine Lust. Komisch, ne? Und ja, was ich auch eingangs hatte, diese ganze Nummer mit, wir schrubben so viel Content, das kann alles eine KI erledigen. Auch das funktioniert am Ende nicht sauber. Für bestimmte Sachen ja, flächendeckend, um komplette Agenturen zu ersetzen, um komplette Inhouse-Agenturen zu ersetzen. Nein, das funktioniert einfach nicht und das wird auch nicht funktionieren. Merkt man jetzt anscheinend auch gerade. Interessantes Video. Schaut es euch an. Hat ein paar nette Argumente drin und ein paar nette Erkenntnisse. Alles klar, das war's für diese Woche. Wer Lust hat, gerne abonnieren, folgen und vor allen Dingen gerne auch weitergeben. Wir leben ja alle vom Sharing, jenseits vom Algorithmus. Also empfehlt das gerne Leuten. Ich freue mich über jeden Like, jeden Kommentar und jeden Share. Wie immer. Alles klar, bis nächste Woche dann. Ciao. Ach so, den Newsletter abonnieren nicht vergessen. Das vergesse ich jedes Mal. Link ist in der Beschreibung. Ihr findet's schon. Bis nächste Woche dann. Ciao.